Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveCell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AOM Shorts. Moin Ole.
Moin Flo.
Du warst unterwegs für uns, würde ich direkt mal mit reinstarten. Du warst beim Amazon Retail Media Day in München eingeladen. Besonderer Tag. Erzähl auch gerne mal so aus deiner Perspektive. Warum warst du da? Was war da los? Was hast du mitgenommen?
Ja, sehr, sehr spannendes Amazon-Event gewesen. Retail Media hat sich eigentlich im Ganzen sehr um Full-Funnel-Advertising einfach gedreht. Das heißt, Amazon mit ihrer DSP-Lösung, die natürlich von Awareness, Consideration, aber auch Purchase alles abdeckt, also DSP und Sponsored Ads auch irgendwo connecten. Ich glaube, das hat quasi jeder Vortrag abgedeckt, dass man wirklich nicht nur entweder Lower Funnel sich betrachten soll oder Upper Funnel, sondern das Ganze wirklich aus einer Hand quasi betrachten soll. Spannend fand ich vor allem, oder was hängen geblieben ist, ist so der Satz: Reicht die Nachfrage von heute für das Wachstum von morgen? So, wenn man drüber nachdenkt, jede Marke auf Amazon möchte eigentlich wachsen, möchte größer werden, mehr Umsatz, mehr Marktanteile gewinnen. Die Nachfrage ist aber absolut limitiert, so irgendwann in der Kategorie. Ne? Es kommen einfach nicht mehr neue Leute dazu. Und um dann quasi Marktanteile zu gewinnen im Lower Funnel, muss man sehr, sehr viel investieren. Und eigentlich viel spannender ist es doch eigentlich, die Nachfrage nach der eigenen Marke oder nach den Produkten erstmal zu kreieren und zu erhöhen. Und das macht man halt mit Awareness-Formaten, mit Consideration-Formaten, unter anderem Prime Video. Also da bietet Amazon sehr viele Möglichkeiten. Und das Gute ist halt, das war auch ein großer Punkt von den ganzen Vorträgen, dass man natürlich mit der AMC eine einzigartige Möglichkeit hat, diese ganzen Funnel-Steps auch zu connecten. Das heißt, man gibt nicht einfach oben in Awareness Geld rein und hofft, wie es beispielsweise bei der TV-Werbung ist, ja, es werden schon Leute kaufen, am Ende es wird schon Impact haben, sondern man kann genau sehen, welchen Weg gehen die Kunden eigentlich, wie sieht die Customer Journey aus, welchen Impact hat jetzt eine DSP-Kampagne, eine Prime-Video-Kampagne am Ende auf die Conversion-Rate und kann das Ganze wirklich sehr, sehr genau analysieren. Und das ist halt der große Vorteil, den Amazon bietet. Und als dritten Punkt würde ich noch mitnehmen, dass man sich auch das Open Internet angucken sollte bei Amazon. Das heißt, klar, Amazon hat super starke eigene Formate wie eben Twitch, Prime Video, auch die eigene Seite, wo die DSP ausgespielt werden kann. Aber eine Customer Journey verläuft halt nicht geradlinig. Das heißt, ein Kunde wird auch außerhalb von Amazon unterwegs sein. Und auch dort muss man Touchpoints setzen, um am Ende das Produkt auch zu verkaufen. Das heißt, das ist eine super Möglichkeit, außerhalb von Amazon auch Inventar dazu zu kaufen. Machen wir für viele Kunden, sehen da auch super, super Erfolge, häufig höhere Click-Through-Rates, höhere Detail-Page-Views, also auch ein super spannendes Format, was man auch in diesem Full-Funnel-Mix auf jeden Fall betrachten sollte. Das heißt, seine Werbung nicht nur exklusiv auf Amazon, sondern auch außerhalb von Amazon im Open Internet auszuspielen.
Ja, cool. Vielen Dank für die Insights. Also gerade das ganze Thema Open Internet ist natürlich ein Thema, was uns häufig beschäftigt. Wir sind mit Amazon ja sehr, sehr eng verwoben, haben da unsere Partner, die du auch alle getroffen hast, bis zu den Deutschlandchefs hoch darüber hinaus. Dementsprechend wissen wir auch, wie wichtig das Thema für Amazon ist, weil das war ja durchaus in den letzten Jahren so, dass wir Trade Desk als Company es wirklich geschafft hat, Inventar zu verkaufen, was gar nicht deren Inventar war, das heißt irgendwo Platzierungen. Und das ist natürlich ein geniales Geschäftsmodell. Und Amazon will da natürlich mit rein, weil sie natürlich im eigenen Traffic irgendwann limitiert sind. Aber Amazon versteht vor allem auch, dass sie nochmal einen anderen Winkel als Trade Desk halt einnehmen können, indem man halt die Zielgruppen basierend auf Amazon-Daten halt formt und dann die Leute erreicht, während sie im Open Internet auf mobile.de und so weiter halt irgendwie unterwegs sind. Wo man halt irgendwie weiß, okay, die interessieren sich dafür. Ne? Ich war jetzt zum Beispiel Anfang der Woche war ich mit einem CEO von einem Unternehmen, die kümmern sich um Produkte für Autos, die unter anderem auf Amazon verkauft werden. Und da war auch die Diskussion, okay, inwieweit kann man die DSP dafür nutzen, Leute, die sich gerade einen Gebrauchtwagen gekauft haben, zu erreichen, während die gegebenenfalls gerade gar nicht oder eventuell gar nicht auf Amazon irgendwie unterwegs sind. Aber wie können wir das aus den Amazon-Daten halt halt rauslesen. Und da gibt es eben doch echt einige Möglichkeiten und die dann eben erreichen. Man kann ja auch diverse Daten von extern nochmal integrieren. Wir haben neulich in der DSP-LinkedIn-Folge darüber gesprochen, wie man Business-Daten nutzen kann, von LinkedIn integrieren kann und dann über die Amazon-Formate oder im gesamten Open-Internet mit eben Amazon-Daten kombiniert und die Leute dann erreicht, um eben ganz gezielt B2B-Käufer zu erreichen, während die irgendwo ganz anders unterwegs sind. Ne, weil es vielleicht ein bisschen irgendwie komisch erklärt, also nochmal ganz einfach. Also wir wissen jetzt, dass wir Einkäufer von, ich sag mal, Hochregalsystemen als Zielgruppe haben, dann können wir gucken, okay, wer hat das denn irgendwie, ja, also Lagermeister, Logistiker und so weiter bei LinkedIn im Profil hinterlegt. Die Daten nimmt man und kombiniert die mit Amazon-Daten, wo Leute nach irgendwie Ausstattungen für Lager auf Amazon gesucht haben, matcht die und dann kann man eben über Amazon genau diese Leute erreichen, während die gegebenenfalls irgendwas ganz anderes gerade online konsumieren. Das kann ein Amazon-Inventar sein wie Prime Video, Twitch, kann aber auch ein externes Inventar sein wie ein mobile.de und so weiter. Ne? Und das, was du dann gesagt hast, finde ich sehr spannend, nämlich dass irgendwann natürlich der Traffic innerhalb einer Kategorie begrenzt ist. So, ne, da ist mal die Unternehmen, die es schon früh sehr, sehr ernst genommen haben mit der DSP, denen ist das natürlich schon lange bekannt. Das beste Beispiel sind eigentlich mal die Nahrungsergänzungsfirmen. Kleine Empfehlung, hört euch vielleicht nochmal die Folge an mit Natural Elements, mit dem CEO Sebastian Mikuska, mit dem ich hier regelmäßig im Podcast schon gesprochen hatte. Und da hatten wir vor ein paar Jahren das Problem, dass die Kategorien durchaus begrenzt waren von der Größe und die haben ein neues Produkt gelauncht, sag mal jetzt Haarvitamine und da ging es eben darum, die Kategorie irgendwie aufzuladen, weil die bestehende Nachfrage halt begrenzt war und dann hat man Zielgruppen definiert von Leuten, die hochwertige Haarpflegeprodukte wie Spülungen und so weiter halt gekauft haben und die dann eben erreicht, während die nach was ganz anderem gesucht haben, irgendwas anderes konsumiert haben, hat man denen eben die Haarvitamine dann vorgeschlagen und so hat man die Kategorie Stück für Stück halt aufgebaut. Ne? Und irgendwann kommt man nun mal halt an den Punkt, wo der Lower Funnel in der Kategorie irgendwie eng wird. Ne? Das können auch mal zu hohe Klickpreise sein oder der Traffic ist halt einfach begrenzt. Und spätestens dann muss man sich halt damit beschäftigen und dann wird es natürlich im AdTech-Bereich schon komplex, dass man die DSP auch so nutzt, dass man da ernsthaft mit guten Profitabilitätswerten Neukunden gewinnt. Da kennen wir uns aber extrem gut mit aus und gibt es auf jeden Fall diverse Möglichkeiten und das ist dann letztendlich das nächste Level. So, ne? Von daher finde ich super spannend, was du da gerade berichtet hast. Ich muss mal ein bisschen trotzdem mit so in das Feeling vor Ort. Also war das jetzt, hatten wir ja auch schon, wir hatten schon Meetings, da waren wir mit Amazon in einem Tower in München, irgendwie im 13. Stock gucken irgendwie über München und haben wir letztendlich wie so eine Schulklasse, saßen wir dann da im U mit irgendwie ausgewählten Marken oder irgendwie anderen Agencies, Amazon-Partnern und so weiter und haben dann da halt irgendwie diskutiert, bis die Köpfe geraucht haben. Ich war neulich auf einem Unboxed-Event in Düsseldorf bei Amazon. Da hat man wirklich gemerkt, dass die Amerikaner ihre Finger damit im Spiel hatten. Ne? Alles hat irgendwie geblinkt und war irgendwie sehr, sehr shiny. Es gab Kekse mit Amazon-Logos und so weiter. Wie war es jetzt hier?
Ja, war erstmal ein sehr gut organisiertes Event. Am Vorabend angekommen, da hatten wir schon ein kleines Event, wo nochmal alle Amazon-Partner-Agenturen zusammengekommen sind und mit den entsprechenden Amazon-Kontaktpersonen nochmal connected. Das war sehr nett. Da waren wir im Münchner Biergarten. Das ist, glaube ich, immer eine sehr gute Anlaufstelle in München. Tolles Wetter gehabt, tolle Location. Das läuft mir richtig gut, um nochmal den Draht zu den Amazon-Ansprechpartnern zu wahren. Und am zweiten Tag waren wir dann, ja, ich würde sagen, in so einem historischen Gebäude mitten in München, auch sehr zentral. Das war richtig gut gemacht, gab einen großen Empfang. Und dann gab es Vorträge primär über den Tag verteilt. Das war in so ein, ja, ich würde sagen, so ein Festsaal war das. Also auch sehr pompös, also alles sehr, sehr schön organisiert und zwischendurch gab es dann immer wieder Chancen zum Networken, für Gespräche, um das Ganze mal zu vertiefen. Ich würde sagen, es waren so vom Verhältnis 50% Brands ungefähr, dann war Amazon noch da und dann natürlich auch andere Agenturen und Dienstleister. War, glaube ich, sehr, sehr ausgeglichen im Endeffekt und konnte sowohl gute Gespräche führen, als dann auch spannende Vorträge. Es war schon ein guter Mix und insgesamt einfach ein sehr, sehr guter Vibe.
Ja, Amazon hat, glaube ich, auch die Creme de la Creme auf die Bühne gebracht. Ne? Also ich hatte jetzt irgendwie, ich meine, du hast ein Bild bei uns in Leadership, Chat-In, in Leadership-Channel, so intern gepostet, wo man ja auch Nils Greve dann auf der Bühne war.
Ja, genau. Und unter anderem auch Head of Advertising von Netflix, von Samsung. Also da waren auch wirklich sehr, sehr große Brands am Start, Logitech und so weiter. Das waren schon eher die Large Customers von Amazon-Seite auch. Also super spannend, auch was die zu erzählen haben, wie die das Thema Retail Media angehen. Kann man, glaube ich, immer auch ein bisschen was von lernen, wie es die großen Marken angeht, immer was mitnehmen. Also sehr, sehr spannend.
Ja, ich bin im Ende September, Anfang Oktober, sind wir ja mittlerweile unter den Semifinalists beim Amazon DSP Award in unserer Kategorie. Da sind wir auch die einzige so inhabergeführte Agentur in unserer Größe. Alles andere sind wirklich die riesen Agenturnetzwerke. Und da haben wir es halt mit unserem DSP-Case auch in die Finals geschafft. Fliegen da nach San Francisco und da wollen wir mal schauen, weil ich glaube, in Amerika knallt das nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, da stell mich auf ein großes Event ein. Mal schauen. Alright, dann gehen wir mal hier in die Shorts-News rein. Und ich habe ein bisschen was aus der Kategorie Preis dabei. Danach gehen wir zu dir, guck mal, was du mitgebracht hast. Aber zuerst ein bisschen kontrovers als Thema. Kommt auch aus Amerika das Thema. Ich fand es trotzdem spannend. Also wir sagen ja schon echt häufig, Amazon ist halt nicht Preistreiber, sondern Preisfolger. So, weil Amazon eben den gesamten Online-Markt crawlt, legen wir auch häufig mit der Price AI offen, weil wir da eben nur müsst ihr nur die ERN eintragen, habt ihr direkt von allen Online-Händlern täglich die Preise, allen Marktplätzen, allen Shops und so weiter. Und da sehen wir es schon häufig auch, dass Amazon da eher der Preisfolger und nicht der Preistreiber ist. Heißt, wenn ich meine Pricing-Strategie nicht im Griff habe, mit Rabattstaffeln bei anderen Händlern arbeite und so weiter, fliegt mir das um die Ohren. Ne? D2C-Brand müsste man sein, ist man aber ganz häufig nicht, weil man halt historisch gewachsene Handelsstrukturen hat. Dementsprechend sehen wir auch immer mehr Marken, wie die halt die mutigen Schritte einleiten, um zu sagen, okay, wir überprüfen die Daseinsberechtigung der Handelspartner, um dann eben auch eine stringente Preispolitik zu haben, die überall sehr, sehr ähnlich ist, damit wir eben nicht diese Diskrepanzen haben von Kanal zu Kanal. So, in Amerika ist es aber jetzt so, dass wohl festgestellt wurde oder der Verdacht geäußert wurde, dass Amazons Preispolitik gemeinsam mit den Marken offenbar die Preise im gesamten Internet nach oben treibt. Da hat George Joseph für The Guardian das Ganze halt irgendwie bestätigt, der das seit Jahren irgendwie schon seit Jahren beobachtet. Und tatsächlich sieht man, dass Marken ihre Preise bei anderen Händlern erhöhen, um ihre Amazon-Margen zu schützen, weil Amazon halt eben alles crawlt. So, das ist jetzt bereits nicht unbedingt, das ist jetzt nicht unbedingt neu. So, ich erinnere mich zum Beispiel Anfang des Jahres hat Kaliforniens Generalstaatsanwalt Amazon auch schon vorgeworfen, so Lieferanten, also Marken, mit der Taktik dazu zu drängen, dass die Preise auch bei Konkurrenten angehoben werden, wenn Amazon sich da eben unfair behandelt fühlt. Und ja, da muss man sich immer fragen, ob diese Maßnahmen von Amazon dann gegebenenfalls sich sogar negativ auf die Verbraucher halt auswirken, also auf den Endkunden. So, denn Amazon sagt schon klar, Mensch, stoppt eure Promotions auf anderen Kanälen, bei anderen Händlern, denn sonst kriegen wir es mit und dann wollen wir das mal mindestens auch. Amazon drückt sehr stark auf die Marge. Könnte sogar Hersteller und Marken dazu zwingen, halt irgendwie sich zu fragen, okay, wie kriege ich irgendwie bessere Margen hin, vielleicht mit günstigerem Einkauf, Materialien und so weiter, damit die Margen irgendwie gut erhalten werden. Amazon möchte auch teilweise, dass exklusive Versionen gelauncht werden zu höheren Preispunkten. Und Amazon empfiehlt tatsächlich auch Marken, dass man gar nicht mehr unbedingt mit anderen großen Handelspartnern Kooperationen so eingehen soll, weil auf Amazon natürlich der ganz große Teil des Umsatzes halt irgendwie passiert, muss man ganz klar sagen. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt die neue Branchenstudie, die Martin Heubel ja regelmäßig erhebt. Da waren 50% der Lieferanten, die gesagt haben, dass Amazon schon 50% ihres gesamten E-Commerce-Umsatzes ausmacht, Tendenz steigend. So, und wenn dann die Botschaft von Amazon an Lieferanten ist, so, wenn wir eure Produkte woanders günstiger finden, entschädigt ihr uns oder ihr fliegt halt raus, dann ist das ja schon am Ende etwas, wo der Verbraucher halt irgendwie drunter leidet. Ne? Ganz wichtig nochmal, das ist jetzt hier nicht meine Meinung, ich wollte es trotzdem mal kontrovers wiedergeben, weil es ja durchaus irgendwie spannend ist, das halt so zu sehen. Und wir haben ja mit der Price AI wirklich den gesamten Online-Markt sehr, sehr gut im Blick und sehen schon hier auf jeden Fall auf dem europäischen Markt, dass weiterhin gilt, dass Amazon jetzt nicht der Preistreiber ist, sondern der Preisfolger. Aber in Amerika gibt es da durchaus andere Perspektiven zu. Muss man mal sich genau anschauen, wie es sich entwickelt. Aber Stichwort, muss es sich halt anschauen. Und wir arbeiten jetzt mit immer mehr Marken zusammen, die halt sagen, okay, komm, wir kippen mal bei euch unsere ERNs rein in die Price AI und kriegen dann mal die tatsächliche Ist-Situation im gesamten Online-Markt und können halt auch Connections herstellen, wenn sich Preise halt verändern. Wer treibt und wer folgt? So, und was halte ich als Marke davon? Denn nur weil ich das Wissen habe, kann ich gegenüber Partnern wie Amazon oder anderen Händlern tatsächlich auch eine starke Verhandlungsposition einnehmen, weil sonst steht eigentlich Aussage gegen Aussage oder Beschwerde gegen Beschwerde. Aber man muss es halt am Ende mit Daten belegen können. Und dementsprechend kann ich euch sehr, sehr ans Herz legen, euch damit zu beschäftigen, wie man da den Online-Preis monitort, gerade wenn ihr gewachsene Handelsstrukturen habt. Genau, dann gehen wir in ein anderes Thema rein und das ist letztendlich der Amazon Bestseller Rank. Momentan ist ein bisschen die Frage, ob der zukünftig an Bedeutung verliert, ne? Weil an sich sieht man da ja sehr schön, welches Produkt innerhalb der letzten 24 Stunden am häufigsten abgesetzt wurde. Je höher die Absatzzahl, desto höher der Rank. Ne? Das Produkt, was an 1 ist, hat die meisten Produkte innerhalb der letzten 24 Stunden abgesetzt. So, und das haben wir uns sehr, sehr genau angeguckt, gucken wir uns sehr, sehr genau an. Trotzdem muss man sich jetzt fragen, wird das Ganze jetzt durch die ganzen neuen AI-Modelle zukünftig halt, wird sich das halt verändern und wird der BSR an Relevanz verlieren? Denn wenn jetzt immer mehr über Rufus, Alexa, Claude und so weiter halt irgendwie kommt, dann geht es gar nicht mehr so sehr darum, für den Kunden sich innerhalb der Bestseller-Rankings zu orientieren und selbst zu suchen, okay, welches Produkt ist denn jetzt irgendwie hier das Beste basierend auf den Absatzzahlen, sondern man bekommt halt genau diese passgenauen Empfehlungen von den AI-Modellen. Und da geht es ehrlicherweise jetzt nicht darum, einfach nur, wer hat jetzt den besten Bestseller-Rank, sondern was sind die Präferenzen von Kunden, was ist so eine Einkaufshistorie, wie sind die Bewertungen, wie ist die Produktqualität und. Da muss man halt einfach mal so ein bisschen gucken, ob dann nicht mehr die Top-Asins die ganzen Sales halt machen, sondern gegebenenfalls viel, viel mehr im Longtail-Bereich, weil die KI-Agenten halt immer granulare und passgenauere Ergebnisse halt liefern, die besser zur individuellen Kundenanfrage halt passen. So. Und dadurch kann es halt sein, dass wenn ich als Marke sehr, sehr viele Produkte, die gegebenenfalls einfach nur kleine unterschiedliche Eigenschaften haben, dass Produkte in den Fokus rücken, die eventuell auch weniger profitabel sind aus dem Longtail-Bereich, die halt deutlich mehr Bedeutung dadurch gewinnen und damit natürlich auch direkt einen Einfluss haben auf so eine Gesamtmarge bei Amazon auf Account-Ebene. Weshalb wir jetzt halt sagen, wir haben diese Robbed AI SEO Credits entwickelt, damit wir innerhalb von Minuten Titel, Bullet Points, Keyword-Recherchen, Beschreibungen, Artikel-Highlights und so weiter erstellen können, basierend auf echten Brand-Profilen. Kostet nur wirklich wenige Euro, ist extrem effizient. Und damit ist man natürlich als Marke in der Lage, auch wirklich B- und C-Artikel auf einmal aus dem Longtail zu optimieren, die vorher natürlich nicht irgendwie im Fokus standen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr wichtig. Natürlich nicht für alle Marken, aber für einige, dass man eben auch im Longtail da halt stark aufgestellt sein muss. Und man muss natürlich trotzdem auch seine Sicht irgendwie auf die Nettomargen auch im Longtail-Bereich halt schärfen und genau mitbekommen, wenn Artikel jetzt auf einmal besonders hochgehen. Und man muss sich halt darum kümmern, dass auch das gesamte Sortiment eben auch im Longtail halt optimiert ist für den Online-Bereich. Ne? Und daran sind halt solche Sachen wie die Robbed Content AI mit den SEO-Credits halt einfach sehr, 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 sehr wichtig. Genau. Das vielleicht soweit von meiner Seite. War mir wichtig, nochmal kurz auf den Blick auf das Thema Preis zu werfen und natürlich irgendwie beim Thema KI-Agenten dran zu bleiben. Jetzt zu dir, Ole. Was hast du uns mitgebracht?
Yes, passt vom Übergang auf jeden Fall. Thema AI auch bei meinen News mit dabei. Und zwar launcht Amazon jetzt bei den Advertising-Kampagnen, vor allem bei den Sponsored Products, Targeting Strategy, nennt sie das Ganze. Und zwar sind das manuell nicht manuell eben nicht, sondern KI-Empfehlung. Das Ganze kann man an- und abwählen. Das ist erstmal von vornherein, wenn man jetzt eine neue Kampagne erstellt, abgestellt. Was untypisch Amazon ist, eigentlich wird erstmal alles direkt aktiviert bei neuen Kampagnen. Also an der Stelle schon mal ganz gut, dass es nicht direkt aktiviert ist. Was passiert, wenn man den Haken aber aktiviert bei den neuen Kampagnen? Dann ergänzt Amazon mittels KI automatisch passende neue Keywords oder Produkttargets, die ähnlich zu den Targets sind, die ihr schon manuell hinzugefügt habt, und auch mit eigenständigen Geboten. Die Gebote sind dann gleich oder niedriger als die Gebote, die ihr im Durchschnitt gesetzt habt für die Kampagne, also orientiert sich alles sehr stark an dem, was ihr manuell einstellt, wird aber immer wieder gucken, gibt sich neue Keywords, gibt sich neue Produkttargets, die für die Kampagne sinnvoll sein können. Und auch spannend, es können auch Targets pausiert werden automatisch. Das heißt, da gibt es gewisse Kriterien von Amazon. Was ich bisher gesehen habe, beispielsweise keine Impressionen innerhalb von 3 Tagen, keine Klicks innerhalb von 7 Tagen, über 15% des Tagesbudgets ohne Conversion ausgegeben, 20 Klicks ohne Conversion innerhalb von 14 Tagen. Das sind für sich genommen erstmal Regeln, die können sinnvoll sein, die sind jetzt nicht völlig verkehrt. Problem sehe ich natürlich so ein bisschen, dass es nicht individuell aufs Markenziel zugeschnitten ist. Ne? Das heißt, wenn man gerade dabei ist, Marktanteile gewinnen zu wollen, Awareness zu driven oder Produkte auch mal zu pushen, dann nimmt man vielleicht auch in Kauf, dass man erstmal viele Klicks sammelt, erstmal viele Impressions sammelt, ohne jetzt auch direkt super viel Conversion zu haben. Das heißt, es lässt sich nicht so individuell zuschneiden, das wäre jetzt so ein kleiner Kritikpunkt. Ist aber an sich erstmal natürlich eine spannende Einstellung, weil dieses Keyword-Harvesting betreiben wir natürlich schon seit zig Jahren, dass man über Autokampagnen und Broad-Kampagnen, also weitere Kampagnen, auch neue Keywords und Targets findet, weil sich das Suchverhalten auch einfach weiterentwickelt. Das versucht Amazon natürlich mittels KI jetzt nochmal so ein bisschen zu übernehmen, hat natürlich aber auch den Hintergedanken, umso mehr Targets eine Kampagne hat, umso mehr Geld, umso mehr CPCs sammelt Amazon am Ende auch ein. Von daher ein spannendes kleines Update, erinnert mich so ein bisschen an Google Performance Max, die das ja auch irgendwann gemacht haben und das Ganze eigentlich voll automatisiert haben, dieses Keyword-Targeting. Von daher mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Ich denke, hier sind wir auf jeden Fall noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Hier wird Amazon sicherlich auch im Advertising-Bereich immer mehr versuchen, AI-Features innerhalb der Advertising-Kampagnen zu platzieren. Alles natürlich vor dem Hintergrund, so ein bisschen auch für sich Advertising-Umsatz zu maximieren. Ich bin mal gespannt, wie die Kampagnen am Ende so performen. Wir werden das natürlich nochmal testen, ob das dann auch im Endeffekt sinnvolle Keywords sind, sinnvolle Produkt-Targets, wie weit gefasst das Ganze ist. Das behaltet aber auf jeden Fall mal im Auge. Yes, dann nochmal ein internes Update, auch zu KI, finde ich ganz spannend zu teilen, wie wir mit KI umgehen, haben es natürlich auch schon fest integriert in unsere Prozesse und versuchen natürlich auch hier immer weiterzukommen. Und da haben wir jetzt vor, ich glaube, 2 Monaten war es nicht ganz, eine KI-Challenge intern ausgerufen, wo wir die einzelnen Departments genommen haben, beispielsweise Advertising, AdTech, Content, Sales und uns mal angeguckt haben, hey, was wären jetzt eigentlich die größeren Themen, wo wir KI mit integrieren können, was euch wirklich Zeit sparen könnte, was die Qualität nochmal erhöht, was nochmal mehr Datentiefe bringt und nicht nur diese kleinen Dinge im Alltag, die man nebenbei auch so ein bisschen mitentwickelt, sondern auch wirklich größere Themen, haben da auch eine längere Zeit für ausgegeben. Das heißt, ich glaube, insgesamt hatten die Teams dann 6 bis 8 Wochen Zeit, die Dinge auch im Alltag umzusetzen, nebenbei mitzuentwickeln und als Team das Ganze am Ende auch zu schaffen. Und als Anreiz haben wir gesagt, hey, dadurch werden wir effizienter, dadurch erhöhen wir die Qualität. Wenn alle Teams abliefern und alle Teams ihre Challenge quasi schaffen, dann gibt es auch als Belohnung einen Urlaubstag, weil wir sagen, hey, die Zeit haben wir dann auf jeden Fall wieder drin. Alle hängen sich so rein. Die Lösung, die wir entwickeln, davon profitieren wir so sehr, dass wir natürlich auch einen Anreiz schaffen wollen. Und im Endeffekt haben alle Teams das geschafft. War richtig cool. Das Feedback kam auch von dem Team zurück, dass es einen super Spaß gemacht hat, innerhalb der Teams zu arbeiten, an der größeren Sache zu arbeiten. Und ja, die Lösung, die die Teams erarbeitet haben, sei es jetzt im Grafikbereich, im Content-Bereich oder im Advertising-Bereich, aber auch im HR-Team, also wirklich alle Bereiche, sind wirklich extrem, extrem hilfreich und fand ich spannend. Also kann ich vielleicht auch so als Tipp mitgeben, ich gucke natürlich auch viel, was andere Unternehmen machen, um AI zu implementieren und da voranzukommen. Da gibt es sicherlich viele Ansätze, Top-to-Bottom-Ansätze, viele Strategien. Und ich fand, das war jetzt so ein Ansatz, wo man gemerkt hat, das hat beim Team richtig gefruchtet, die Ergebnisse haben gestimmt, die Motivationen waren da und wir haben am Ende wirklich sehr davon profitiert. Hat also allen sehr geholfen.
Ja, und wie finde ich auch ein fairer, logischer Preis dafür, dass man das halt jetzt geschafft hat. Ne? Man gewinnt irgendwie Effizienz, man schafft mehr und ein Teil dieser gewonnenen Effizienz, wohlgemerkt ein Teil davon, geben wir halt in Form von einem zusätzlichen Urlaubstag halt zurück. Ne? Das heißt irgendwie Win-Win, man spürt es auch direkt als Teammitglied und trotzdem haben wir deutlich mehr Output. Ja, vielleicht irgendwie mal als kleine Idee für die Unternehmer und Unternehmerinnen, die hier zuhören, fanden die Leute echt cool und unterm Strich gewinnen alle, weil natürlich alle haben irgendwie ihre Tagesaufgaben, ist bei uns auch tough, kann man definitiv so sagen. Und daneben geht es darum, sich halt irgendwie nochmal weiter halt irgendwie reinzufuchsen in Themen. Da haben wir bei MoveCell eh eigentlich nie ein Problem gehabt. Da haben wir das Glück, hier mit ganz vielen so motivierten Kollegen zusammenzuarbeiten, die gerne da auch Gas geben. Und trotzdem ist es ja keine Selbstverständlichkeit, dass Leute halt neben ihren normalen Tasks dann irgendwie sich dafür auch die Zeit nehmen und das Unternehmen dann voranbringen. Das heißt irgendwie echt coole Challenge, mega, was ihr da gebaut habt und auch irgendwie ein ganz logischer, cooler Preis, wie ich finde, mit dem zusätzlichen Urlaubstag. Alright, dann Ole, für den kleinen, danke, vielen Dank für den, für die Insights, auch hier mal aus der MoveCell-Brille. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveCell auf YouTube und LinkedIn.